Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Lukas lesen und schlagen dazu Kapitel 18 auf und lesen die wenigen Verse ab 9. Lukas 18 ab Vers 9. Er sprach aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen für nichts achteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also, O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner, von Ferne stehend, wollte sogar die Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit das Wort Gottes. Die Heilige Schrift stellt uns hier in diesem verlesenen Abschnitt zwei Menschen vor. Der tiefere Inhalt dieser Geschichte behandelt auch das Gebet. Und wir dürfen davon ausgehen, dass der treue Herr mit den hier genannten Ausführungen zugleich auch uns belehren will. Das, was wir im Neuen Testament lesen, ist ja immer in der Beziehung zu uns geredet. Wie wichtig ist doch letztlich und darum das Hören auf die Stimme des guten Hirten auch heute. Und nur darin und inwieweit wir die Hirtenrede, welche ja letztlich sein Wort ist, erkennen, vermögen wir auch nur insoweit, wie diese Erkenntnis unser eigen ist, Gottes heiligen Wandel oder Willen zu tun. Der Jesus ist für uns vorangegangen und wir sollen ihm folgen. Somit ist letztlich jedes Falschverhalten eines Gläubigen gleichzeitig mangelnde Erkenntnis des Wortes. Nun, der eine dieser beiden Männer, schildert uns die Schrift, lebte selbstgerecht. Das heißt, er rechtfertigte sich selber, weil Gott ihn nicht gerecht sprechen konnte. Das ist interessant. Weil Gott ihn nicht gerecht sprach in seinem Verhalten und Tun, macht er es selber für sich. Der andere, der Zöllner, lebt schuldbewusst. Er ist sich bewusst, ein wenig zu erkennen, wie Gott ihn sieht. Er lebt schuldbewusst. Das heißt, er erkennt sich im Lichte Gottes, wie seine Äußerungen dies ja auch zeigen, und dieses bestimmt zugleich auch sein Verhalten. Beide finden wir in einer äußeren Form. In der äußeren Form hinaufzugehen in dem Tempel. Vers 10. Warum? Die Bibel sagt hier, um zu beten. Das war die äußere Form. Und wir müssen die Frage stellen, warum ging man in der Zeit des Alten Testaments in den Tempel, um zu beten? Und das wäre ganz sicher sehr schade, wenn wir das nicht wüssten. Denn die Bibel, Gottes Wort, redet ganz klar über diese Dinge. Gott hatte die Stätte des Tempels zum Ort der Vergebung gesetzt. Darum ging man hinauf. An vielen Stellen des Alten Testaments sagt Gott, dass sein Name, der Name Yahweh, mit dem Hause Gottes verbunden war. Im Namen Gottes war schon damals Vergebung. Das ist wunderbar, wenn wir das so hören. Im großen und vollmächtigen Gebet des gewaltigen Königs Salomo von 1. Könige 8 kommt das in besonderer Weise zum Ausdruck. Da heißt es, nach Vers 33, wenn die Israeliten gesündigt haben, dann sagt Salomo, und sie kehren zu dir um und bekennen deinen Namen, dass der Name Jahwes, und beten und flehen zu dir in diesem Hause. So hörst du vom Himmel her und vergibst die Sünde. Dort haben wir Mitteilungen, dass im Alten Testament die Stätte der Vergebung der Tempel war. Und seit der Zeit, denken wir an die Jahreszahl 70 nach Christus, als der Tempel durch den römischen Feldherren Titus zerstört wurde, seit dieser Zeit hat Israel keine Vergebungsstätte mehr. Israel nicht mehr in der Vergebung. Und das war der Grund, der einzige Grund, warum diese beiden Männer zum Tempel in das Haus Gottes gingen. Sie gingen, um dort zu beten. Und sie wollten gewiss sein der Erhörung ihrer Gebete in der Ordnung des Alten Testaments. Und in aller Schlichtheit sagt nun das Wort. Der eine war ein Pharisäer und der andere war ein Zöllner. Darum wollen wir die beiden ein ganz klein wenig heute Vormittag betrachten, was auch für uns eingangs gesagt lehrreich sein soll. Wir wollen bei dieser Betrachtung zugleich feststellen, was auch wir alles noch falsch machen können, oder das, was uns betrifft. In einem Punkt mögen die beiden mit Sicherheit Gleichheiten besessen haben. Das war, sie gingen beide zu dem Platz der Vergebung. Um dorthin zu gelangen, sagt hier die Bibel, mussten sie hinauf zum Vergebungsort gehen. Verstehen wir, was hier die Bibel meint. Und heute senden wir unsere Gebete hinauf zum Throne Gottes. Wir sehen hier das Schattenbild alttestamentlicher Prägung für das heutige Beten zum lebendigen Gott, zur Rechten der Majestät. Dort, wo Menschen gesündigt haben, ist immer unten. Das ist interessant. Woheraus auch diese beiden Männer kamen. Sie kamen von unten und gingen hinauf. Gleich uns. Aus der Verlorenheit kamen wir. Und bis jetzt finden wir noch kaum einen Unterschied dieser beiden. Das heißt in der äußeren Form. Aber das, was sie sehr, sehr unterschiedlich sein lässt, das sind ihre Herzen. Und da müssen wir ein wenig hineinschauen. Müssen ja wissen, was da drin los ist. Sonst erkennen wir auch unser Herz nicht. Nur der Inhalt ihrer Gebete lässt uns gleichsam jene entscheidenden Blicke in ihre Herzen tun. Nicht umsonst steht geschrieben, dass Gott das Herz anschaut. Darum lege ich nicht sehr großen Wert auf Mäntel und Kleider und Jacken und teure Kapis und Sachen. Nicht? Das interessiert mich nicht. Gott schaut das Herz an und wir sollten uns auf unseren Gott einstellen, der uns kennt in unseren Herzen. An sich ist das eine ungeheuerliche Zumutung für Gott. Die Bibel stellt ja ganz klar, was aus unseren Herzen herauskommt. Wir müssen das mal lesen im Neuen Testament. Der Jesus redet davon, was aus dem menschlichen Herzen hervorkommt. Da hinein muss Gott schauen, um dich zu erkennen. Jetzt kommt die Frage, was er da drin sieht. Der Mann, der Gottesmann Gosner, der hat das mal ganz illustrativ aufgezeichnet. Das Menschenherz, ich weiß nicht, wer es von uns kennt. Es ist wert zu durchschauen, man kann es wiederholt tun. Es ist sehr belehrend für uns. Dieser Gosner, der hat da allerhand Tiere, die haben eine gewaltige Parallele zu den Eigenschaften der Dinge, die aus dem Herzen der Menschen herauskommen. Es ist frappierend, aber auch sehr belehrend. Man sollte das tun, die Dinge ansehen. Der Pharisäer, wollen wir mal zuerst angucken. Er war ein Angehöriger dieser gleichnamigen Sekte, der sich durch Hochmut, durch Arroganz kennzeichnete von den übrigen, und die Ursache seines Stolzes, eines Pharisäers, war die vermeintliche große Erkenntnis der Schrift. Wir sehen, dass hier eine Gefahr besteht, je tiefer wir in das Wort Gottes eindringen, umso stärker werden wir zur persönlichen Demut gefordert. Und hält beides nicht Schritt, gibt es Exzentrizitäten. Und solches ist nicht Darstellung des Wesens Jesu Christi. Und indem die persönliche Demut und das Verhalten eines Gläubigen mit der Erkenntnis nicht Schritt hält, führt es immer zu den Äußerungen wie hier bei diesem Pharisäer. Immer. Da gibt's keine Ausnahme. Der Zöllner war ein ganz anderer. Der hatte einen im Gegensatz zum Pharisäer hoch angesehenen Berufsstand, einen vollkommenen, verrufenen Beruf. Wir würden heute sagen, das ist der Abschaum der Menschheit. Nur, dass wir das richtig einschätzen. Wegen der vielen Betrügereien, die von diesen Zöllnern geschahen und beständig täglich sich wiederholten. Da gab es kein Gesetz dagegen. Das ist keine Finte, kein Scheinhieb im Fechten, sondern das sagt die Bibel selbst. In Matthäus 9, Vers 11 werden die Zöllner und die Sünder in einem Atemzug genannt. Da wird der Herr Jesus gefragt, warum isset, oder vielmehr die Jünger über den Herrn Jesus, warum isset euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Das war eine Kategorie. Nun, bei einer aufmerksamen Belesung der Heiligen Schrift fällt auf, dass der Zöllner ein ganz kurzes Gebet, aber der selbstgerechte Pharisäer ein ungeheuerliches, langes Gebet im Tempel spricht. Und gerade weil dieser schuldbewusste Zöllner gerechtfertigt mit einem kurzen Gebet vor dem lebendigen und heiligen Gott erfunden wurde, kommen wir zum Schluss, dass es in der letzten Konsequenz überhaupt nicht auf die Länge unserer Gebete ankommt. Das lehrt uns Gottes Wort hier ganz eingehend. Oder wir müssten den Heiligen Geist korrigieren. Das werden wir nicht wagen. Der nicht gerecht gesprochene Pharisäer betete ein unendlich langes Gebet. Und die Tatsache lässt uns darum zugleich auch nach der Ursache fragen. Wobei wir wiederum zum Schluss gelangen, dass wir nicht auf eine Länge eines Gebets Gott nahen können, sondern dass es darauf ankommt, dass wir nach seinem Willen bitten. Das ist der Schlüssel. 1. Johannes 5, Vers 14 ist der Schlüssel für Gott erhörliches Gebet. Diese Schriftstelle besagt, dass wir nach seinem Willen gebetet, ehe Gott uns dann hört. Nun müssen wir fragen, wann beten wir denn überhaupt nach seinem Willen? Und da müssen wir antworten, wenn wir im Geiste Gottes beten. Denn der Geist Gottes wird uns niemals falsche Dinge zu beten lehren. Das machen höchstens wir. Im kurzen Gebet des Zöllners liegt die wahrhafte Aufdeckung seines Herzens. Und das lässt ihm vor Gott zugleich auch demütig erscheinen. Mir ist also, und ich glaube auch Gott, ein Kurzzeitbeter im Willen Gottes 1 Milliarde mal lieber als ein Langzeitbeter nicht im Geiste. Gottes betend. Das müssen wir hier ganz klar sehen, auch wenn wir Kinder Gottes sind. Im außerordentlich langen Gebet des Pharisäers liegt zugleich auch Unwahrhaftigkeit. Selbstgerechtigkeit, auf die wir gleich kommen, und Hochmut. Wobei der Zustand seines Herzens im Gebet, im Dunkeln und im Verborgenen bleibt. Wir sehen, dass Langzeitgebete nicht, beileibe nicht, unsere Herzen vor Gott offenbar machen. Der Zöllner, hier wird ein Wort Gottes gebraucht, vertraute, steht da, auf die Gnade Gottes. Das ist, jener Ausdruck, sei mir, dem Sünder gnädig, Vers 13. Und der Pharisäer, der sich selbst gerechtfertigt hatte, der vertraute bei sich selbst. Daher lesen wir eingangs zu Vers 11. Der Pharisäer stand, das ist das Erste, und betete bei sich selbst. Das heißt, er stand genauso vor Gott, als ein bei sich selbst Betender. Welch eine vernichtend tiefe Aussage des Wortes Gottes, er betete bei sich selbst. Lapidarer geht's ja gar nicht mehr. Und nur zu schnell können auch wir, wie dieser Pharisäer, bei uns selbst beten. Das sage ich. Wir wollen da gar nicht von oben runter auf den Pharisäer blicken. Was ist eigentlich bei sich selbst beten? Auch das müssen wir noch klarstellen. Wir wollen alle Ungereimtheiten jetzt vom Tisch wischen, damit wir selbst klarkommen, wer wir in den Augen Gottes sind. Es geht ja nicht darum, was wir sein wollen, sondern das, was wir in den Augen Gottes sind. Was ist eigentlich bei sich selbst beten? Alles, was da gebetet wird, außerhalb des Willens und damit des Geistes Gottes. Leider gibt's noch kein geistliches Gerät bei der Siemens zu kaufen, was uns genau anzeigen würde, welche unserer Gebete im Willensbereich Gottes liegen. Da könnten wir ja immer mit der Schraube rum und umdrehen. Da brauchen wir mit unserem Gebet nur die Anerkennung der Menschen zu lieben, zu suchen oder zu wollen. Sind wir schon drin. Oder wir brauchen nur von uns selbst überzeugt sein, dass wir gewichtige Beter sind. Sind wir schon drin. Welch eine Verantwortung, im Geiste Gottes zu beten. Der Geist Gottes jedenfalls kann bei solchen Dingen nicht Ja dazu sagen. Er tut's nicht, auch wenn wir das wünschen. Und damit sind wir bereits in der Zerstörung unserer eigenen Gebete und der eigenen Vollmacht im Gebet. Und beten bei uns selbst. Das ist hier gemeint. Eine ganz große Gefahr ist dort, wo wir meinen, mit außergewöhnlichen Worten und Gebetsformulierungen aufwarten zu können, die wir mit schön geistigen Begrifflichkeiten einrahmen oder mit überlangem Gebet, wie hier der Pharisäer, Gott besonders gefallen wollen. Das ist nicht die Art, Gott zu gefallen. Das Gebet hat eine ganz andere Aufgabe. Pharisäer sind sie, sagt Gottes Wort. Wenn sie sich dabei mit anderen Gläubigen vergleichen und kommen bei jedem Vergleich, kommt der Mensch zu einer Feststellung. Nämlich zu der Feststellung, dass sie weit besser formulieren und länger beten können oder tun. Genau das ist nach Vers 1. Nach Vers 1 Selbstvertrauen. Niemand will sich selbst vertrauen, aber sie tun's. Das ist das Problem bei den Kindern des Lichts. Die Folge von Selbstvertrauen ist Irrung. Eine Irrung, sie seien gerecht. Vers 1 steht alles da. Sie meinen, sie seien dadurch gerecht. Mit solchen Gedanken, wie in Vers 1, verachten wir aber andere. Das sagt die Bibel hier. Das ist Verachtung anderer. Das ist Pharisäertum. Und zwar Verachtung durch die Benotung, dass wir nicht so sind wie die anderen, sondern ganz anders, viel besser. Wer also seine Handlungen, seine äußeren Tätigkeiten, die wir nur bringen können als Menschen, mit anderen vergleicht, ist ein Pharisäer. Und alles dieses Beten ist bei sich selbst. Ich bin überzeugt, dass vor dem Throne Gottes gar nicht so viel Gebete ankommen, die wir meinen, oben ähnlich wie beim Hauptpostamt zusammenzutreffen. Ich glaube, da bleibt gerade so manches an der Decke hängen, egal ob die Decke tapeziert ist oder nicht. Zwar sagt man es nicht, auch will es man es nicht stehen lassen, andere für nichts zu achten. Allein das Vertrauen, etwas für Gott zu tun, was andere nicht tun, im Abgleich mit dem Nächsten, ist diese Sünde, die Sünde in unserem Thema. Der Bibelstelle von Lukas 18. Und genau für solche, nicht für andere, für solche, hat der Herr das Gleichnis gesprochen. Das fängt so an, er sprach aber zu etlichen. Diese etlichen waren diese. Das heißt, das war nicht nur der eine Pharisäer. Das waren etliche drunter, die so gefunden wurden.
Nicht, dass wir denken, da wäre niemand in unserer Mitte angesprochen. Nein, nein. Da sind etliche, viele sind da angesprochen in unserer Mitte. Ich glaube, dass wir bald alle angesprochen sind. Und weil wir alle irrende Menschen sind, und wer das nicht meint, der hat sich selbst den Beweis dazu geliefert, stehen wir nicht allein beständig in einer solchen Gefahr, sondern oft in dieser Schuld, für die überhaupt nicht bei Gott um Vergebung gebeten wird. Sag mal, hast du in dieser Weise schon vor Gott um Vergebung gebeten? Bestimmt nicht, weil dir ist noch nie groß geworden. Es ist dir ja noch nie gesagt worden. Ja, aber hast du nicht Gottes Wort und seinen Geist, der dich, wie die Schrift sagt, in alle Wahrheit leitet? Du, wenn dich der Heilige Geist noch nicht in diese Wahrheiten geleitet hat, dann hast du bislang auf seine Stimme, auf die Stimme seines Wortes nie gehört. Es steht ja schon bald 2000 Jahre da drin. Älter bist du sowieso nicht. Wir stehen oft in dieser Schuld, dass uns der naturverbundene Hochmut als Kinder Gottes wieder befällt. Das ist das Problem. Obgleich wir alle wissen, dass geschrieben steht, haltet euch der Sünde für tot. Ja, das wissen wir, dass das geschrieben steht. Nur wir haben das noch nie so, ja, sicher haben wir es noch nie so. Also tun wir es mal jetzt so, weil wir es wissen. Wir können nicht allein nur in eine pharisäische Gesinnung hineinkommen, sondern wir sind oft darin, ich will es heute sagen. Weil wir nicht merken, wann die Schuldgrenze überschritten wird. Das ist das Problem. Wir wollen das zwar nicht. Wir wünschen das nicht, aber wir merken's nicht, wann die Schuldgrenze in der Verschuldung gegen Gott und damit zum Nächsten überzogen ist. Diese Grenze der Schuld liegt nicht dort bei Gott, wo wir sie meinen. Eben nicht. Und das ist das Problem. Dadurch geraten Kinder Gottes in Sünde und Schuld, ohne es zu wissen, dass es Schuld und Sünde ist. Und dadurch, weil sie nicht wissen, dass es Schuld und Sünde ist, bitten sie nicht um Vergebung und dadurch bleibt die Sünde und Schuld. Das sind die Dinge, die einmal vor dem Richterstuhl des Christus mit unter anderem offenbar werden. Interessant ist, dass die pharisäische Gesinnung dem, unserem alten Menschen gar nicht wehtut. Hast du noch nicht gemerkt? Die tut nur anderen weh, aber nicht sich selbst. Hast du noch nie gemerkt, oder? So sind wir, dann merken wir es noch nicht mal. Wenn wir anderen wehtun. Der alte Mensch duldet das nicht nur, darf's nicht weiter sagen, behält's für dich, dem gefällt's sogar. Ja. Nur nicht weiter sagen. Aber sag's mal deinem Heiland, der wartet darauf, dass du's ihm sagst. Das ist, dass wir mit unserer Leistung, mit unserem Tun uns selbst gefallen. Die Problematik dieser fünf Sätze. Und dann wandeln Und dann beten wir auch nicht mehr in der Demut, wie Gott sie sucht und meint. Dann sind wir auch nicht im Wesen Jesu Christi. Sind wir nicht drin? Wir können gar nicht drin sein, weil Gott nicht Ja zu solchen Dingen sagt. Und hier sind wir bereits so weit gekommen, dass unser Gebet nicht mehr von Gott angenommen wird. Das macht oder marschiert oder fliegt ein paar tausend Kilometer am Thron Gottes vorbei. Hinten, hinterm Sonnensystem wieder runter. Irgendwo rein. Wo, wissen wir nicht genau. Aber dafür soll dann dieses Gebet von Menschen angenommen werden. Die sollen es ja hören. Wie der Pharisäer. Es musste ja jeder, der im Tempel war, musste ja sehen, dass der Pharisäer vorn gebetet hat. Ne? Hat ja lange genug vorn gestanden. Es konnten höchstens noch Blinde ihn nicht sehen, die anderen alle. Und wenn wir schon meinen, dass Menschen davon Kenntnis haben sollen, dann ist es eben schon pharisäisch. Es ist letztlich völlig egal, ob wir ein Gebet, sagen wir gewohnheitsgemäß, ist ja nicht im Geiste, oder erlernt, das ist ja nicht durch den Heiligen Geist getrieben, sondern durch einen, der das Ding geschrieben hat. Oder über Langstundengebete zu uns selbst sprechen. Diese Art ist letztlich vor Gott ein und dasselbe. Allenfalls wird darin vergessen, dass wir zu Gott beten. Oder aber in diesem Bewusstsein des Geistes nicht mehr gefunden werden. Und darauf kommt es wohl an, dass wir uns bewusst werden, im Geiste Gottes zu sein und zu beten. Wüssten wir um die Heiligkeit Gottes, würden wir nie erleben, dass unsere oberen Lider der Augen nach unten klappen beim Gebet. Gäb's nicht. Das erlauben wir uns nur in Ermangelung der Erkenntnis seiner unaussprechlichen Heiligkeit. Und wenn schon das Bewusstsein, nämlich unser Bewusstsein, fehlt, ich stehe im Gebet vor Gott, ist auch der Geist Gottes nicht mehr die treibende Kraft. Sondern dann treiben wir uns selbst an, in der Form einer Pflichtkür. Das Gebet hat doch nur allein den Zweck, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Worten bis hin zum Throne Gottes durch die Erhörung mittels seines Gotteswillens gelangen. Und wenn das geschieht, das ist dann, wie die Bibel sagt, ein Gebet zu Gott. Ein Gebet zu Gott, das steht etliche Mal geschrieben. Wie wir das an etlichen Stellen im Worte Gottes erwähnt finden, zum Beispiel in Apostelgeschichte 12, Vers 5, da finden wir das. Ein Gebet, sie beteten ein Gebet zu Gott, die Gemeinde. Ging es um Petrus da, die Geschichten. Den hatten sie kassiert und der kam raus durch Gott, weil sie gebetet haben zu Gott. Weil sie nicht bei sich selbst gebetet haben. Das ist jetzt die persönliche Frage, sind deine persönlichen Gebete zu Gott? Wenn nicht, kannst du den Kram in die Hosentasche stecken. Für Gott nicht brauchbar. Der Herr hat's dem Weib am Jakobsbrunnen ganz klar gesagt, dass die Zeit kommt, wo Gott Anbeter sucht und solche, die ihn anbeten, ihn nur
im Geiste und der Wahrheit anbeten. Das andere ist ja keine Wahrheit. Die Wahrheit ist Jesus. Und wir können nur durch Jesus, das heißt Christus in euch, zu Gott beten. Sonst gibt's keins. Keine Möglichkeit. Kannst nicht sagen, da steht auch noch was von einem anderen Weg in der Bibel. Nein, nein. Ja doch, sagt man. Ja, ja. Eine Himmelsleiter. Nein, nein, da gehen keine Gebete herauf über die Himmelsleiter. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Das genügt. Ein Gebet bei sich selbst wäre für den Herrn im Himmel auf dem Throne Gottes völlig wertlos. Ein Gebet zu Gott kann allein vom Himmel her auf dieser Erde auch etwas erreichen. Wenngleich auch nicht in allen diesen die Erfüllung der Erhörung liegt, werden unsere Gebete nicht erhört, dann verhindern wir sie selbst in der Annehmung, weil wir zugleich etwas von uns halten. Und wenn es nur das ist, dass wir gut beten können. Das ist, dass wir die Übrigen für nichts achten, die das nicht so gut können. Das tat auch der Pharisäer, indem er in Vers 11 sprach, O Gott, klingt sehr demütig, wie er anfängt. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Was schaut Gott an? Unser Herz. Konnte der Pharisäer in das Herz des Zöllners blicken? Nein. Sehen wir die Vermessenheit an, über einen anderen sich zu stellen? Was wir überhaupt nicht können, mutmaßen wir uns zu, wie dieser Pharisäer. Wer sich also selbst vertraut, der erkennt noch nicht einmal die, welche Gott rechtfertigt. Und das war der Zöllner. Gott hatte ihn gerechtfertigt. Der war so blind, der konnte selbst das noch nicht einmal erkennen. Das, was der Pharisäer meinte, was ihm selbst gerecht machen würde, waren alles seine menschlichen Qualitäten, die äußeren Dinge. Gebet, zweimal wöchentlich fasten und die Verzehntung alles seines Erwerbes. Es war ein vorbildlicher Israelit. Aber für den Herrn Jesus nicht zu gebrauchen. Das alles rechtfertigt uns nicht. Es rechtfertigt dich auch nicht, wenn du deinen Leib hingeben würdest, auf dass er verbrannt werde. Die Bibel sagt in 1. Korinther 13, es wäre dir nicht nütze. Brauchst nicht zu machen. Die Bibel sagt es nicht nütze. Selbstverbrennungen sind Unsinn in den Augen Gottes. Zu nichts nütze. Was will denn überhaupt Gott von uns? Eigentlich nicht mehr als das, was Gott an diesem Zöllner sah. Ein demütiges Herz, mehr nicht. Alles andere kann Gott verherrlichen, aber nur in der Abhängigkeit von ihm. Amen.